Resonanzraum Berlin. Ein Podcast des Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin.
Herzlich willkommen im Resonanzraum Berlin. Ich bin Doris und begrüße ganz herzlich Ralf und Marion, die neu ist in unserem Podcast-Team. Marion hat sich beruflich mit dem Thema Wasser beschäftigt und so lautet das Thema unserer Sendung heute die Schwammstadt. Wir alle kennen mittlerweile die durch den Klimawandel bedingten Starkregen. Das im städtischen Bereich anfallende Niederschlagswasser fällt auf versiegelte Dach- und Verkehrsflächen und wird von diesen über die Kanalisation abgeleitet. Bei heftigen Regen jedoch ist die Kanalisation oft nicht in der Lage, die anfallenden Regenmengen aufzunehmen. Und so kommt es zu Überflutungen von Verkehrsflächen oder zu Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Um dieses zu vermeiden, wurden und werden immer noch Rückhaltebecken gebaut, um die gespeicherten Regenmengen zeitverzögert abzuleiten. So geht das Regenwasser, welches ins Grundwasser versickern oder zur Bewässerung genutzt werden könnte, bereits am Entstehungsort verloren. Ein Gegenkonzept dazu ist das Prinzip der Schwammstadt. Was ein Schwamm ist, wissen alle und auch die Funktion eines Schwammes ist klar, ganz einfach die Aufnahme, Speicherung und kontrollierte Abgabe von Wasser. Den Begriff Schwammstadt gibt es seit etwa Anfang der 2000er Jahre. Er kommt aus der chinesischen Stadtplanung und wurde in Europa zunächst in skandinavischen Großstädten und Österreich übernommen. Mittlerweile wird es auch in deutschen Städten verfolgt. Marion, kannst du uns noch was zu den Hintergründen erläutern?
Verheerende Hochwasserkatastrophen der Vergangenheit zwingen hier einfach zum Umdenken. Erinnern wir uns an die Elbe-Hochwässer aus den Jahren 2002 und 2013 oder auch an die uns sicherlich allen noch in Erinnerung befindliche Katastrophe im Ahrtal aus dem Juni 2021. Diese Naturkatastrophe war die teuerste seit Jahrzehnten in Europa. Und aus diesen Gründen heraus ist es einfach wichtig, Regenwasser anders zu bewerten, mit Regenwasser anders umzugehen.
Ja, okay, danke, Marion. Ich habe mich natürlich eingelesen in das Thema und mir ist ein Satz ins Auge gesprungen, der heißt, wenn du nicht schon in einer Schwammstadt lebst, dann wirst du sicherlich bald in einer Schwammstadt leben. Und das gilt ja zumindest für uns als Stadtbewohner. Warum ist denn das Konzept Schwammstadt so wichtig, wenn es um die Klimaresilienz von Städten geht?
Mit dem Konzept Schwammstadt werden Lösungen zur besseren Beherrschung von Starkregen oder auch Hitzewellen erfolgen. Und es gibt auch Maßnahmen gegen langanhaltende Trockenheit, die aus Schwammstadtprojekten vorgeschlagen werden. Regenwasser soll in versickerungsfähigen Verkehrsflächen und im Pflaster oder in Mulden, da sind Geländesenken, die 20 bis 30 Zentimeter tief sind, in urbanen Grünflächen und Feuchtgebieten versickert werden. Durch solche Elemente grüner Infrastruktur wie Bäume, Fassadenbegrünung und Dachbegrünung kann auch ein Teil des Wassers verdunsten und so zusätzlich noch zur Kühlung der Stadt beitragen. Immer mehr Kommunen in Deutschland greifen das Konzept auf. Das Schwammstadtprinzip kann gegenüber den früheren dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftungen zum Hauptkonzept für eine klimaresiliente Stadtentwicklung werden.
Okay, das habe ich verstanden. Welche Möglichkeiten zur Umsetzung von Maßnahmen zur Schwammstadt gibt es denn überhaupt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Systeme zur Regenwasserbewirtschaftung. Zwei Bereiche sind die Umsetzung von technischen Maßnahmen und die Planung von Flächen für Schwammstadtprojekte. Wir wollen hier nur einmal einige Möglichkeiten betrachten. Es gibt zum Beispiel Versickerungsmulden mit und ohne Regolen, wobei Regolen Zwischenspeicher sind, aus denen das Regenwasser ins Grundwasser gelangt. Eine besondere Form ist der Bau von Baumregolen zur Bewässerung von Straßenbäumen. Zum Beispiel wurden neben der Seilbahnstation der IGA Berlin 2017 die erste Baumregole in Deutschland gebaut. Neben den Versickerungsmulden gibt es dann noch die Dach- und Fassadenbegrünung. Hier haben Ökologen des NABU ausgerechnet, dass es schon eine entscheidende Verbesserung des Stadtklimas geben würde, wenn nur 5% aller Gebäudeflächen begrünt wären.
Was kostet denn so ein Quadratmeter Dachbegrünung eigentlich?
Die Kosten für die Dachbegrünung von einem Quadratmeter Dachfläche liegen zwischen 30 und 60 Euro. Sie sind abhängig von der Substrathöhe, die auf das Dach aufgebracht werden muss, und auch von den ausgewählten Pflanzen.
Das ist ja noch nicht gerade billig. Gibt es denn dafür staatliche Fördermöglichkeiten?
Es gibt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten. Die sind allerdings kommunal unterschiedlich. Da muss man sich entsprechend in seiner Kommune, in der man eine solche Maßnahme vorhat, erkundigen. Die Fördermittel liegen etwa zwischen 10 und 50 Euro pro Quadratmeter Dachbegrünung.
Wenn wir schon von Fördermöglichkeiten sprechen und kommunale Unterschiede benennen, gibt es in Deutschland denn eine übergreifende Wasserstrategie?
Es gibt eine nationale Wasserstrategie des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz mit Zielen bis 2050. Da heißt es unter anderem, ich zitiere, bei der städtebaulichen Erneuerung sind damit insbesondere auch grüne und blaue Maßnahmen angesprochen, beispielsweise Verbesserung der grünen, blauen Infrastruktur, Bodenentsiegelung, Fassadenbegrünung oder Schaffung, Erhaltung, Erweiterung von Grünflächen, Schaffung von Versickerungs- und Schwammflächen. Zitat Ende. Blau-grüne Infrastrukturen dienen als Wasserspeicher und ermöglichen Verdunstung.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf die grünen oder blau-grünen Dächer zurückkommen, weil ich mich gefragt habe, warum die eigentlich so eine Rolle im Konzept bei Schwammstädten spielen oder spielen können. Und by the way, ich habe nochmal nachgeguckt, in Berlin liegt der Gründachanteil übrigens schon 2020, das ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe, über dem Zielbereich von NABU. In Berlin sind jetzt 2020 schon 5,4% der Dachfläche begrünt gewesen, was umgerechnet eine Fläche von 650 Hektar ausmacht. Aber zurück zu den Herausforderungen bei Schwammstädten. Denn das ist genau das Problem einer Stadt. Ein Großteil des Stadtgebietes besteht aus Dächern und die sind damit ja per se versiegelt. Und deshalb kommt das Konzept der begrünten Dächer zum Tragen, denn die saugen einen Teil des Regenwassers auf, um die Pflanzen zu befeuchten und haben einen zusätzlich kühlenden Effekt für das Klima, was ich sehr gut beurteilen kann, denn ich wohne selbst unter so einem Dach und ich weiß, das funktioniert. Aber es geht noch viel besser. In der Schwammstadt Amsterdam gibt es nämlich 45.000 Quadratmeter blaugrüne Dächer, die das Regenwasser absorbieren und zusätzlich von den Bewohnern zur Bewässerung, das ist die Ergänzung, von weiteren Pflanzen und zur Toilettenspülung verwendet werden können. Sie verfügen über eine Infrastruktur, die das Wasser auffängt. Es gibt quasi unter der Grünschicht ein leichtes Kistensystem, in dem das Wasser gespeichert wird. Sozusagen eine flache Regentonne auf dem Flachdach. Das Wasser wird in Amsterdam auch weiterhin im Rahmen dieses Modellprojektes in Richtung Boden geleitet, wo in zusätzlichen Speichern das Wasser aufgefangen wird und dann zur Toilettenspülung oder auch zur Bewässerung von zusätzlichen Pflanzen genutzt werden kann. Und jetzt noch mehr sophisticated. Der Wasserstand im blaugrünen Dach kann über ein intelligentes Ventil gesteuert werden. Wenn die Vorhersage einen Sturm ankündigt, dann könnten rechtzeitig die Wassermengen vom Dach abgeleitet werden und das Dach wäre wieder leer. Die Regentonnen unter dem Grün wären leer und könnten den neuen Regenguss aufnehmen, der dann weiter kontrolliert in Dachrinnen und Abwasserkanäle gelangt. Mit einem Wort, das Dach wird zu einem Schwamm, das bei Bedarf ausgebrochen wird. Das ist ein Modell, Amsterdam. Und ich würde gerne ein zweites nennen. Das muss genannt werden, denn das ist die Stadt Kopenhagen, die letztendlich im Jahr 2011 durch ein kollektives Trauma gehen musste. Da gab es nämlich einen Regentag, eine Regennacht mit wahrhafter Zerstörungskraft. An einem Abend regnete es so viel wie sonst in 2 Monaten. Die komplette Stadt wurde überflutet. Die Energieversorgung für Zehntausende Menschen brach zusammen. Ein Teil der Uniklinik musste evakuiert werden. Historische Teile der Zitadelle stürzten ein. Menschen verbrühten sich an zerstörten Fernwärmeleitungen. Das Telefonsystem der Polizei brach für gleich 3 Tage zusammen. Gefängnisinsassen mussten von McDonald's versorgt werden und sogar der Tivoli wurde geschlossen. Es entstand ein Schaden von 800 Millionen Euro. Und auch wenn die letzten beiden Beispiele so ein bisschen witzig klangen, die Stadt Kopenhagen, und das ist das Besondere und deshalb nenne ich sie, reagierte entschlossen. Es dauerte kein Jahr, bis Kopenhagen den ersten, und jetzt kommt es in Dänisch, Skibrydsplan, soweit ich das verstanden habe, verabschiedete. Der Kostenpunkt war 1,8 Millionen Euro. Und wird seitdem per Konzept jährlich weiterentwickelt. Es ist ein Plan, der bis 2035 umgesetzt werden soll. Und das ist ein Modell, das auf einer Mischung aus gut vernetzten unterirdischen Anlagen zur Ableitung und Stauung von Wasser beruht, auf Parks, die als Rückhalteflächen dienen und auf Straßen, die im Notfall wie Flüsse oder Pipelines funktionieren können. Und tatsächlich gibt es eine unterirdische Pipeline, an der gebaut wird in Kopenhagen, die einen Durchmesser von 3 Meter hat, 18 Kilometer lang ist und das Wasser bei Bedarf in den Hafen transportieren kann. Und wenn das Wasser andersweitig genutzt werden soll, dann besteht auch eine Möglichkeit, dies zu speichern. Es gibt ein Konzept, dass Sportplätze tiefgelegt werden, um im Notfall als Wasserspeicher dienen zu können. Es gibt Betonsockel, die inzwischen errichtet wurden, die ganze Parks umrunden und damit im Notfall diese Parks zu Wasserspeicher machen können oder als Rückhalteflächen benutzt werden können. Die Parks werden durch künstlich angelegte Flussbette miteinander verbunden und werden so zu einem großen Flusssystem in Kopenhagen, das dafür ausgelegt ist, Wasser in großen Mengen ableiten zu können. Ich habe ein Foto von einem Kreisverkehr gesehen, der zuvor sehr, sehr groß war, der inzwischen eine grüne Insel geworden ist. Und auch diese Rückhaltefläche, das Wasser, das dort hinkommt, Entsiegelung ist das Stichwort, wird auch genauso an diese künstlich angelegten Flussbette angeschlossen. Dies sind einige Beispiele für Kopenhagen. Letztendlich würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es mit dem Ahrtal geht, aber in Kopenhagen wurde die Gefahr erkannt, das Problem angegangen und umgesetzt. Soweit zu Beispielen aus 2 anderen europäischen Ländern. Jetzt würde ich zum Ausblick an Doris weitergeben.
Ja, also wir haben jetzt sehr schöne Beispiele gehört. Ich möchte aber trotzdem nochmal zusammenfassen. Das ganz große Ziel der Schwammstadt ist die Regenwassernutzung. Und wir können festhalten, mit der Bewirtschaftung von Niederschlagswasser können die Grundwasserbestände aufgefüllt werden, die wir für unsere Trinkwasserversorgung brauchen. Außerdem können Hochwassergefahren reduziert werden, da die versickerten Regenwassermengen die Flüsse nicht erreichen. Außerdem kann das Klima in der Stadt positiv beeinflusst werden, wenn das Regenwasser zur Kühlung und zum Beispiel für den Erhalt großkroniger Bäume genutzt wird. Es ist also ein großes Thema, das Thema Schwammstadt, und wird uns auch in weiteren Folgen beschäftigen. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.